Es gibt eine Studie, von der ich gerade in einem Podcast gehört habe. Ich habe sie jetzt nicht nachgeschaut. Jedoch ist das auch zweitrangig, denn egal ob sie wahr ist oder nicht, sie bietet einen Gedanken, der interessant ist. Und zwar wurden dort tausende Kinder einem Test unterzogen, der ihre Intelligenz, Klugheit, Schlauheit, wie man es bezeichnen möchte, testet. Und die Kinder waren 4 Jahre alt. Und herausgekommen ist, dass über 90% dieser Kinder in die Kategorie Genie eingestuft wurden. Also sie haben sehr hohe Werte von Assoziation, Kreativität, Resilienz, Selbstwert gezeigt. Sie haben Zusammenhänge verstanden und konnten Schlüsse ziehen und sind mit Risiken umsichtig umgegangen. Und dann hat man bei denselben Kindern den Test nochmal wiederholt, als sie 10 Jahre alt waren. Und plötzlich waren die Ergebnisse anders. Es waren nur noch 20% der Kinder etwa, die als Genie eingestuft wurden, die als intelligent, schlau, clever kategorisiert werden konnten. Ihre Kreativität hat in den meisten Fällen abgenommen. Sie sind mit Anforderungen und Aufgaben entsprechend ihres Alters nicht mehr so umgegangen, wie es für eine Kategorisierung als Genie reichen würde. Und dann hat man den Test nochmal gemacht, als die gleichen Personen nun erwachsen waren. Und dort waren es weniger als 2%, die als Genie eingestuft wurden. Jetzt kann man philosophieren und die Genauigkeit der Ergebnisse anzweifeln. Beispielsweise sagen, die Testergebnisse sind nicht vergleichbar, weil die Fragen für einen Vierjährigen ja anders sind als für einen Zehnjährigen oder für einen Zwanzigjährigen. Man kann nicht eins zu eins das übersetzen, nur weil ein Vierjähriger als Genie bezeichnet wird, heißt das nicht, dass er wirklich eins ist. Das sind Fragen oder Aussagen, die man durchaus diskutieren kann und wo man ins Detail gehen kann. Es geht aber nicht um die Zahlen, sondern um den Gedanken dahinter. Und als Kind mit 3, 4 Jahren sind wir gedanklich frei. Wir haben noch nicht ein Ich-Bewusstsein aufgebaut, in der Form, dass wir eine innere Stimme in uns haben, die uns ständig sagt, was wir sind und was wir nicht sind, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist, sondern wir leben einfach. Das, was vor uns liegt, was wir mit unseren Sinnen gerade erfassen, das ist für einen Vierjährigen die ganze Welt. Und damit tritt er in Kontakt. Ohne darüber nachzudenken, wie das andere Kind ihn jetzt gerade bewerten könnte, ob die anderen einen auch als cool empfinden oder was alles passieren könnte an negativem Feedback. oder was heute Abend noch ansteht oder was gestern war, sondern der Fokus ganz automatisch, ganz von alleine liegt mit dem, was hier und jetzt gerade passiert. Und dadurch ist das Hirn in einem Modus der Gelassenheit und zeitgleich der Wachheit. Und in diesem Modus fällt es leicht, Zusammenhänge zu entdecken, neue Ideen zu erfassen, die wir nicht aktiv forcieren, sondern die einfach in uns auftauchen und denen wir dann Raum lassen, im Sinne davon, dass wir einfach dann danach handeln. Und so sind vierjährige Kinder. Sie sehen dann die Aufgabe von dem Intelligenztest und kümmern sich dann nur darum. Wobei ich glaube, dass dieser Test nicht so konzipiert war, dass sie sich vor ein Blatt gesetzt haben, sondern dass das mehr Beobachtungsstudien waren, also dass geübte Personen Kinder beobachtet haben und geschaut haben, wie diese mit allgemeinen Aufgaben umgehen, ohne dass die Kinder dabei in einer Testsituation sich gefühlt haben. Und ein Grund dafür liegt, wie gesagt, darin, dass noch nicht diese innere Stimme so ausgereift ist. Denn wenn ich daran zurückdenke, oder auch jetzt, heute noch, mir bewusst werde, wie automatisch mein Hirn ständig irgendwelche Wertungen macht. Das ist gut, das darf jetzt sein, das darf nicht wahr sein. Wenn ich irgendwo gerade bin, wenn ich in der Bahn stehe, wenn ich spazieren gehe, wie automatisch mein Hirn mit Gedanken einfach auftaucht. Zum Beispiel daran, wie ich jetzt gerade laufe und ob ich jetzt auch aufrecht bin oder was jetzt die Person, die gerade an mir vorbeiläuft, von mir denken könnte oder was sie denken sollte von mir, dass ich jemand bin, der aufrecht geht oder was noch heute Nachmittag ein Meeting stattfindet und wie ich dort dann zu performen habe. Oder wenn ich in der Supermarktkasse stehe und dann kommen Gedanken hoch wie, was soll das eigentlich, dass ich in der Schlange stehe? Ich könnte auch andere Dinge jetzt auch tun. Ich könnte in Urlaub sein, ich könnte arbeiten, ich könnte ganz viele andere Dinge tun. Und warum stehe ich jetzt hier und bin ich nicht erfolgreich genug? Und das sind alles Dinge, die auf einmal auftauchen, die da sind, die nicht früher sehr stark mitgerissen haben, die dann dafür gesorgt haben, dass ich verärgert war oder lustlos oder frustriert wurde und mich das dann meinen ganzen Tag begleitet hat. Und genau solche Dinge, diese inneren Stimmen, die hemmen Kreativität. Die hemmen, dass wir offen mit unseren Sinnen leben. Und überhaupt dann auch einen Sinn im Leben sehen. Diese innere Stimme hemmt uns dabei, Zusammenhänge zu erkennen und in Verbindung zu treten mit dem, was gerade ist. Und teuflischerweise wollen wir mit unseren Gedanken im Grunde genau das erreichen. Unsere innere Stimme meint es auch nicht böse. Und wir mit uns auch nicht. Wir meinen es uns mit uns nicht böse. Wir versuchen alle, innere Ruhe zu finden, Zufriedenheit zu haben, Beziehungen zu pflegen und Verbindung mit dem Hier und Jetzt und anderen Menschen und mit einer Aufgabe einzugehen. Und das probieren wir oft mit Gedanken, mit forcieren, mit einem Jagen, mit der Überzeugung, dass wir uns anstrengen müssen, damit wir Ruhe erreichen können. Doch genau das ist es, was uns davon abhält. Und diese vielen inneren Stimmen, diese Narrative, die hat ein Kind noch nicht. Ich klammer jetzt mal aus die Kinder, die Traumatisierungen erfahren haben. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Selbst wenn wir erwachsen sind, können wir die innere Stimmen reduzieren oder vielmehr distanzieren. Wir können ihre Wirkung verringern. Und das ist sehr einfach, nämlich indem wir sie nur ansehen. Indem wir uns beobachten, wie wir Gedanken haben, wie Emotionen und Wertungen auftauchen, wie diese kommen und gehen. Und alles, was kommt und geht, kann ja gar nicht das sein, was wir sind. So, wenn ein Gedanke an ein Horrorszenario kommt und wir auf einmal uns verspannt fühlen und unsicher und verängstigt und besorgt oder Schuldgefühle bekommen, dann sind das Dinge, die kommen und gehen. Oder hattest du schon mal einen Gedanken von dem Beginn deines Lebens, von der Geburt bis heute, die ganze Zeit? Oder eine Emotion, die immer da war? Das Einzige, was immer da ist, ist der Teil in dir, der nur beobachtet, was kommt und geht. Der war in dem Moment da, wo du geboren wurdest. Und er ist das Letzte, was da ist, bevor du stirbst. Und für diesen Beobachter gibt es kein richtig und falsch, gut und böse, sondern dieser beobachtet nur, was an Wertung für gut und schlecht, richtig und falsch kommt und geht, was auftaucht. Wir sind nicht der Ärger, sondern der Ärger taucht auf in unserem Wahrnehmungsspektrum und geht dann auch wieder. Und während ein vierjähriges Kind bei ganz vielen Reizen, die hochkommen, bei Gedanken und Emotionen, diese wahrnimmt und direkt wieder loslässt, schnell wieder loslässt, nicht selber bewusst gesteuert, sondern ganz automatisch, weil es sich immer wieder dann mit Neuem verbindet, mit neuen Reizen und jetzt ist das interessant und dann wieder das. Man kann das erkennen bei Kindern auf dem Spielplatz, die haben eine Schaufel in der Hand, buddeln und dann ist plötzlich ein Ball neben ihnen und der ist dann interessant und dann ist die Schaufel weg und dann sind sie beim Ball und sie denken dann gar nicht mehr an die Schaufel. Oder wenn ihnen etwas weggenommen wird, dann weinen sie kurz. Und dann sehen sie etwas anderes Interessantes, ein Eis, und dann ist das Eis plötzlich alles Wichtige. Und je älter wir werden, desto so entwickelter wird unser Hirn und desto komplexer werden Gedanken und desto nachhallender werden Erfahrungen. Wir bekommen einen ablehnenden Ausdruck von jemandem, ein Arbeitskollege, Partnerin, Freund. Und das begleitet uns den ganzen Tag. Wir denken immer wieder an diesen ablehnenden Ausdruck. Oder irgendeine Präsentation steht morgen an und den ganzen Tag denken wir immer wieder an diese Präsentation und was alles auch schief gehen könnte und was für Konsequenzen das hat. Und auch diese Gedanken, die dürfen weiterhin auftauchen. Und das ist nämlich das Besondere. Es geht nicht darum, dein Hirn auszustellen, deine Gedanken zu stoppen, weil das wäre ein Bekämpfen. Und dagegen würde sich das Hirn wehren und es würde zu noch mehr Gedanken, noch mehr Druck kommen. Es ist so, als würdest du einen Wasserschlauch zusammendrücken. Dadurch wird das Wasser nur schneller rausschießen. Was als einziges hierbei hilft, ist zu beobachten, was gerade stattfindet, wie das Gedanken und Emotionen eintreten, als Besucher, als Gast, jetzt gerade in deiner Wohnung sind und sich auf die Couch gesetzt haben und du beobachtest sie nur. Du bist nicht der Gast, weil das kannst du ja gar nicht sein, denn dein wahres Wesen und dein Selbst kann ja nicht etwas sein, das kommt und geht. Weil wenn es geht, dann wärst du ja nicht da. Die einzige Konstante ist Gewahrsein und Bewusstsein. Und die Angst und der Ärger und Schuldgefühle und Gedanken an alles Mögliche sind nur Dinge, die darauf stattfinden. Die erst ermöglicht werden, weil du Bewusstsein hast, weil du beobachten kannst. Nachdem jetzt dieser Podcast, diese Episode vorbei ist, stell dir gerne einen Timer für 8 Minuten. Setze dich auf den Boden und beobachte nur, was gerade stattfindet. Bis zum nächsten Mal.